Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Digital Forward sucht eure Unterstützung. Wir suchen Mitstreiter, um bei unseren Kunden Marketing und Media noch effizienter zu machen. Bitte bewerbt euch unter digitalforward.de/jobs oder schreibt mir eine Nachricht unter erik@digitalforward.de. Vielen Dank.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit André Christ von Lean IX. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr gut. Die besondere Zeiten, wir nehmen diesen Podcast remote auf. Ich hoffe, dass die Soundqualität ist gut genug. Aber es kommt ja hier auf die Inhalte an. André, erzähl doch bitte kurz etwas, damit wir heute ein vermutlich auch technisches Thema, wir wollen heute über Technik, über Organisation, wir wollen heute das besondere Thema Legacy-Systeme und wie man damit umgeht, schwerpunktmäßig bearbeiten. Erzähl doch mal bitte kurz, wer du bist und was dein Unternehmen macht, bitte.
Ja, ich bin einer der Gründer von Lean IX. Das ist ein Software-as-a-Service-Anbieter, ursprünglich gestartet in Bonn. Wir bieten eine Lösung an für das Thema Enterprise-Architektur-Management. Das ist ein bisschen sperriger Begriff, erkläre ich aber gleich so ein bisschen was zu. Wir sind vor 8 Jahren mit dem Thema gestartet und haben das Unternehmen zunächst im Bootstrapping-Modus aufgebaut, sind mittlerweile bei über 270 Unternehmen weltweit im Einsatz. Dazu zählen so Firmen wie Adidas, Zalando, Dropbox oder Atlassian, mal so einige zu nennen, sind 200 Mitarbeiter weltweit, davon 150 hier in Bonn, 50 in Boston und weitere 10 in Indien. Haben im Prinzip in den letzten 3 bis 4 Jahren ein starkes Wachstum hingelegt, weil wir eben Unternehmen dabei helfen, einen Überblick zu gewinnen in ihrer IT-Landschaft. Das Thema Enterprise Architektur Management gibt es schon ganz lange. Ich habe das kennengelernt, als ich eigentlich in den Beruf eingestiegen bin, damals bei DHL. Ich habe gearbeitet im Inhouse Consulting, das ist die interne Managementberatung der DHL. Da ging es immer wieder in den Projekten eigentlich darum, einen Überblick zu bekommen, welche Software hat das Unternehmen eigentlich im Einsatz, wer ist verantwortlich für den Betrieb, wer ist verantwortlich fürs Budget, wie sind diese Lösungen miteinander verbunden? Und in all den Jahren habe ich dann eigentlich immer recht schnell gemerkt, dass die Projekte, die ich als Berater dann begleitet habe, eine ganze Menge Zeit gebraucht haben am Anfang, um diese Basic-Fragen zu lösen. Und dann haben wir uns den Markt mal angesehen und haben viele Lösungen gefunden, die eigentlich auf Konzepten beruhten, so vor Prä-SaaS-Zeit, On-Premise, ein Perpetual-License-Modell, wird einmal eingeführt mit viel Big Bang und danach eigentlich nicht richtig supported. Und das hat uns dazu bewogen und mich persönlich auch damals die DHL zu verlassen und eben Lean IX zu gründen. Genau, und das mache ich heute als CEO bei Lean IX.
Sehr gut, das ist ja auch etwas, was ich vermutlich, ich habe das in den Vorgesprächen gemerkt, ich sehe ganz viele Parallelen zu Marketingorganisationen, zu Martech-Situationen, auch diese Analyse, die vorhin sagtest, das ist ja ähnlich wie bei einem Audit, vermutlich ist so Tech-Audit auch so ein Thema, mit dem man euer System auch, für das man euer System auch nutzt, und das ist ja ganz schnittstellenintensiv, ne? Das ist ja nicht nur der reine Code, sondern genauso wie du sagst, das Budget, die Verantwortung etc. Und da wollen wir ja auch gleich später nochmal drauf einsteigen. Das ist aber vermutlich auch ein Geschäftsmodell, was man nicht in so einem Elevator-Pitch so in 60 Sekunden auf einem Elternabend so leicht erklären kann, oder?
Ja, also ich kann dir sagen, als wir das angefangen haben, das Thema, da haben wir viele Iterationen gehabt, um überhaupt mal zu erklären, was machen wir denn da eigentlich? Und das hat mich eigentlich über viele Jahre auch persönlich beschäftigt, weil wenn du irgendwo auf eine Party gehst und eigentlich sagst, was machst du da? Das ist irgendwie ein Startup gegründet und alle anderen machen irgendwie spannende Themen, irgendwie E-Commerce, Fintech, was auch immer. Und das hat man irgendwie schnell kapiert. Dann ist das Thema Software as a Service für Enterprise Architektur Management mega sperrig. In den letzten Jahren bin ich dazu übergegangen, um zu sagen, wir sind eigentlich sowas wie Google Maps für die IT-Landschaft des Unternehmens. Das funktioniert eigentlich ganz gut in der Erklärung, weil Google Maps ist letztlich sehr visuell und genauso visuell ist auch unser Produkt. Das heißt, wir erstellen im Prinzip Übersichten über die Softwaresysteme, deren Verbindungen. Das ist so ähnlich wie das Straßennetz, was du auf Google Maps siehst. Und dann darüber gelegt erlauben wir sowas wie Risiken zu erkennen. Das heißt zum Beispiel Technologien, die nicht mehr benutzt oder nicht mehr vom Hersteller eigentlich unterstützt werden. So dem Endanwender kommt irgendwie sowas wie Windows 2000 in Sinn, ja, so oder Windows XP und Co. Ganz ähnliche Probleme haben Unternehmen eben auch. Und das legen wir wie so eine Heatmap letztlich über die Landkarte. Und dann kannst du dich entscheiden, wo du eigentlich investierst. Also das heißt, Google Maps für die IT ist eigentlich so der sozusagen kürzeste Pitch, der bei vielen gut funktioniert. Und das sperrige Thema Architekturmanagement ein bisschen massentauglicher macht.
Für die, die es wirklich wissen wollen. Aber im Grunde musst du es ja vermutlich auch gar nicht pitchen, weil ich meine, du bist Bootstrap, ihr seid Bootstrap seitig gewachsen. Du hast heute 200 Menschen unter Waffen. Die ganz interessant fand ich auch, dass sie vor allen Dingen fast immer in den eher kostenintensiven Märkten seid und nur 10 Leute in Indien von den 200. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. So, Bootstrap gewachsen, das heißt, ihr werdet vermutlich dann keine Probleme auf der Nachfrageseite haben, ne? So kann man sich auch denken, so Legacy und IT, das ist ja vermutlich etwas, was jeder Player, der irgendwie ein bisschen älter als, ja, wie alt muss man eigentlich sein, bevor man eure Dienstleistung wirklich gut einsetzen kann?
Ja, also wir haben bei uns, wenn man sozusagen Marketing Qualification macht, dann sagen wir für uns sind alle Unternehmen grundsätzlich erstmal interessant, die eine ausreichende Komplexität in ihrer IT haben. Ja, das heißt also, per Standard gehen wir hin und sagen, du musst eigentlich mehrere hundert Applikationen, Softwaresysteme im Einsatz haben, damit so eine Komplexität entsteht. Und es hilft, wenn du eben quasi verteilt aufgestellt bist. Das heißt, du bist nicht alle Mitarbeiter sind an einem Standort, sondern du arbeitest über Länder oder über verschiedene Standorte zusammen. So, und um sich das im Marketing erstmal einfach zu machen, haben wir in der Vergangenheit gesagt, alle Unternehmen über 500 Millionen Umsatz und über 1000 Mitarbeiter, da gibt es mindestens eine Komplexität, wo du das Ganze nicht mehr in Excel oder in PowerPoint managen möchtest, sondern ein professionelles Tool haben möchtest. Insofern ist das ein gutes Kriterium für die Qualifizierung. Ich kann dir sagen, wir nutzen LeanIX selber. Wir sind noch nicht bei diesen Umsatzgrößen und auch nicht Mitarbeitergrößen, ziehen aber einen großen Wert daraus. Das heißt also, der Wert entsteht auch bei Unternehmen, die viel, viel kleiner sind. Aber das ist erstmal unser Marketing-Ansatz.
Okay, verstehe ich. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen über Legacy sprechen. Wie entsteht das? Wie löst man das? Also wie identifiziert man das auch? Aber auch, weil das auch mal dichter am Marketing ist, ihr selbst seid Nischenanbieter im B2B-Bereich. Ihr seid ein Software-as-a-Service-Tool. Und das ist natürlich die ganz spannende Frage, wie macht man eigentlich Marketing für so ein komplexes, aber auch nischiges B2B-Produkt? Also das ist so die... Wie sieht euer Marketing euer Marketing-Setup aus und was sind da eure Erfahrungen? Das dritte Thema, was wir behandeln wollen, ist mit einer Besonderheit für alle, die im Tech und Martech unterwegs sind, die Rolle der Gartner und Forrester Welt, also wie die Quadranten und die Waves Einfluss für die Kauforientierung, die Entscheidung haben und wie wichtig das eigentlich für so einen Anbieter wie euch ist. Das sind so die drei Blöcke, über die wir heute sprechen wollen, richtig? Gut, dann fangen wir doch mal mit Legacy an. So, also ich glaube, das eine ist, wie entsteht Legacy? Darüber kann man vermutlich einen eigenen Podcast machen, aber wie identifiziert man Legacy? Und was braucht man dann eigentlich, also ich würde vielleicht nochmal bei der Stunde Null anfangen. Wer hat überhaupt Interesse, Legacy aufzudecken? Wie identifiziert man sie sachlich? Und drittens, wie löst man sie dann auf? Was ist da so deine Vorgehensweise und deine Beobachtung?
Ja, also bei uns ist es wie bei jedem anderen, glaube ich, guten Softwareprodukt auch, wir beantworten ein Bedürfnis unseres Käufers. Typischerweise verkaufen wir unsere Lösung an die CIO-Organisation im Unternehmen, also jetzt mal parallel zur typischen Marketing-Organisation natürlich. Und das Bedürfnis eines CIOs ist letztlich, genug Geld freizuschaffen für innovative Themen. Das heißt also, ich baue kundenzentrische Plattformen, ich baue bessere User Experience. Und wenn man sich jetzt das Budget anguckt, dann ist halt ein Thema, dass mir das Budget, was ich zur Verfügung habe, letztlich immer weiter vollläuft durch Wartung oder Betrieb von Altanwendungen. Das heißt also, nur ein ganz kleiner Teil meines Budgets steht eigentlich zur Verfügung. So, also ein relativ simples Thema. Warum interessiert es eigentlich jemanden, Legacy aufzuräumen? Naja, am Ende des Tages spielt halt Geld eine Rolle und Ressourcen. Das heißt also, wir haben Unternehmen, die teilweise über 90% ihrer Betriebskosten reinstecken in Altsysteme. So, das heißt umgekehrt, dass ich eben auch in Neusysteme nur mich um 10% kümmern kann und geht dann in den Effekt, dass dann ein CMO und ein Chief Sales Officer oder Revenue Officer sagt, was macht die IT da eigentlich? Ja, warum können die uns nicht unterstützen mit besseren Marketing-Systemen und so weiter? Und naja, die sind halt beschäftigt mit der Verwaltung vieler Backend-Systeme. So, also das heißt, der Need kommt sehr stark daher zu sagen, wie kann ich denn Geld umwandeln wieder und freimachen für Innovation?
André, darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich finde das einen ganz interessanten Punkt, weil das, das, was du sagst, 90%, wenn ich das richtig verstanden habe, 90% des Budgets geht dann in das Aufrechterhalten eines Systems, was nochmal historisch organisch gewachsen ist, und nur 10% in die Innovation. Jetzt, ich kenne diese Meetings, da sitzen alle zusammen und dann ist mehr oder weniger, gucken alle traurig in die Runde und alle sind sich auch darüber bewusst, dass es da Zwänge gibt in der IT, und der Befreiungsschlag ist ja dann noch nicht immer gleich in Sicht. Die Frage ist, wie kommt das dann, wie benchmarken die sich dann? Also, oder Benchmark ist überhaupt schon erstmal eine Hypothese. Ist das dann durch Benchmark, die sagen, guck mal, unsere Wettbewerber X, die können produktseitig, marketingseitig oder sonst wie irgendwie schon auf einem ganz anderen Innovationslevel arbeiten und wir nicht, warum ist das so? Oder sind die so klar sortiert, also ich verallgemeine jetzt so, oder ist denn das Transparenz, Mensch, guck mal, 90% unseres Budgets geht ja in den Bestand, also in das Aufrechterhalten von Altsystemen, nur 10% Innovation. Also in meiner Welt würde ich sagen, ist diese Information, wie viel Prozent geht eigentlich in Innovation und wie viel geht eigentlich nur in lebenserhaltende Systeme, das ist in meiner Welt keine wirklich transparent geteilte Information, die überall so richtig verfügbar ist.
Genau, du sprichst es ja genau an. Das heißt, ein häufiger erster Schritt da in diese Richtung ist eben zu verstehen, wo habe ich denn eigentlich diese Sorgen? So, und jetzt muss man fairerweise sagen, also 90-10 ist sicherlich ein extremes Beispiel. Ja, also es gibt auch andere Variationen. Also ein Schritt, um mal dem ganzen Thema näher zu kommen, ist das Ganze sehr businesszentrisch aufzubauen. Das heißt also, anstatt jetzt hinzugehen und zu sagen, oh, ich gucke jetzt mal in meine Infrastruktur-Datenbank, was ich alles für Server habe, oder ich scanne mal mein Netzwerk, um zu sehen, was für ein Traffic da drüber läuft, ist unsere Stoßrichtung zu verstehen, welche Geschäftsfertigkeiten hat das Unternehmen eigentlich? Also ist ein relativ simpler Ansatz. Ich unterteile das Unternehmen auf oberster Ebene in sowas wie 10 bis 15 Hauptgeschäftsfertigkeiten und breche das noch so ein-, zweimal runter. Das heißt, man spricht dann am Ende von so einem, man kann das Business Capability Modell oder Domain Modell nennen. Und ich habe im Prinzip wie so einen Ordnungsrahmen, was das Unternehmen alles macht. So, und dann fange ich an, sozusagen meine Business-Software, die ich habe im Unternehmen, dort zuzuordnen. Das heißt, ich weiß am Ende, welche 10, 15 Systeme nutze ich eigentlich zur Kundenakquise oder zur Kundenverwaltung. Und indem ich so einen Ansatz wähle, dann habe ich nachher eine Möglichkeit, mit den Business-Partnern, also mit dem CMO, mit dem CRO oder mit dem CFO, eine Diskussion zu führen, in welchen Bereichen habe ich denn eigentlich welche Systeme und eben wie viel Budget geht eigentlich drauf, um dieses Thema am Laufen zu halten. Das heißt also, wir bauen mit unserer Lösung ein sogenanntes Application Portfolio Management auf, wo du deine gesamte Geschäftsanwendungslandschaft in einem Überblick siehst und dann eben kategorisieren und bewerten kannst. So, das ist erstmal der erste Schritt, warum diese Diskussion dann wegkommt von wir müssen irgendwo was tun, hin zu wir verstehen jetzt eigentlich, wo wir anfangen müssen.
Ja, sind das kontroverse Präsentationen, wenn du dir so das erste Mal deine Google Maps aufzeigst und zum ersten Mal so, sagen wir mal, zumindest teiltransparent wird, wie die Gemengelage so aussieht?
Nee, eigentlich, also man muss, glaube ich, Folgendes sagen. Wir sind, wie viele andere Hersteller natürlich auch, in dem Thema Crossing the Chasm suchen wir natürlich im ersten Schritt Kunden, die offen sind für so eine Lösung. Das heißt,
versuch's nicht, Hunde zum Jagen zu tragen.
Genau. Also so, das heißt, so ein Thema quasi über Transparenz und Messbarkeit an Unternehmen zu führen, das ist sozusagen nicht grundsätzlich erstmal jedermanns Sache. Ich glaube, wenn ich jetzt aber die letzten 8 Jahre zurückgucke, dann hat sich das dramatisch geändert. Wenn du drauf guckst, wie viele Unternehmen heute ihre Geschäftsentwicklung mit OKRs steuern. Das heißt also, ich habe Key Results und Ziele, mit denen ich verstehen will, wie messe ich meinen Geschäftserfolg. Dann sind wir mittlerweile in einer Zeit natürlich getrieben durch Performance-Marketing und eben gute Datenanalyse-Tools, dass Transparenz gehört zu einem guten Management dazu. So, und insofern ist diese Scheu zu sagen, ich lasse mir da nicht reingucken, sicherlich historisch völlig begründet, aber in diesem ganzen Zuge, ich mache die Dinge anfassbarer, eben dann liegen wir genau im Trend. Das heißt also, da ist eher das Interessante, was dann passiert, bis hin in Vorstandspräsentationen, dass dann gesagt wird, oh super, kann ich da nochmal ein Level tiefer sehen? Ja, kann ich da bitte nochmal reingehen? Und es entsteht auf einmal eine interaktive Diskussion, die zuvor auf PowerPoint-Level gar nicht möglich gewesen wäre.
Ja. Das sind eigentlich richtig gute Nachrichten, ne? Weil dann kommt ja diese ganze Diskussion nicht so aus so Stakeholder-Konflikten heraus auf so ein Fingerpointing zu, sondern dass man dann sehr stark dann auch auf die Kausalitäten und dann auch den möglichen Lösungsweg irgendwie hinweisen kann.
Ja.
Also so würde ich das. Aber es ist auch interessant zu hören, dass du vermutlich da also nicht die Bereitschaft des Unternehmens muss ja schon da sein, sich da helfen zu lassen und die Einblicke auch zu gewähren. Das könnte halt höchstens so innerhalb einer Organisation halt unterschiedlich gut verteilt sein. Ne? Also je nachdem, also du kennst auch diese Situation, ne? Wenn jetzt zum Beispiel der CEO einen reinholt und sagt irgendwie, weil der Klassiker, ne? Der CMO und der CIO haben oder CTO, you name it, haben unterschiedliche Auffassungen über Ursachen von Problemen und Lösungswege von Problemen. Wenn das dann nicht wirklich durchmoderiert wird, dann hast du einfach nur den Kriegsschauplatz auf eine andere Ebene verlagert. Aber
genau, also ich glaube, der Schlüssel hier ist, dass ich feststelle in unseren Kundenbeziehungen, dass digitale Transformation als Schlagwort dazu geführt hat, dass Unternehmen Dinge messbarer gemacht haben und Zielsetzungen dran geknüpft haben. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Fortschritt, finde ich, im Management-Stil. Mal unabhängig davon, was sozusagen ich dann, welche neuen Möglichkeiten ich schaffe, habe ich in der eigenen Art, also die Unternehmen, die sehr gut das Thema vorantreiben, sind meistens auch sehr gut in der Art, Ziele zu managen und Erfolgserreichung zu messen. Und das Zweite, was ich denke, was ein wesentlicher Punkt ist, dass du diese Diskussionen beginnst zu versachlichen. Wir nutzen zum Beispiel ein Modell, das nennt sich Time, also für das Thema Applikationsportfolio. Du hast eigentlich eine Klassifizierung all deiner Applikationen nach vier Kriterien. Ob du die Applikation tolerierst, steht für T, ob du investierst, ob du migrierst auf eine andere Applikation oder ob du die Applikation eliminierst. Das heißt also, du schaust nachher eigentlich gemeinsam auf eine Landkarte drauf und hast dann eine Aussage drüber, was sagen denn eigentlich die fachlichen Verantwortlichen und die technischen Verantwortlichen, bezüglich einer Klassifizierung zu Time. So, und dann findest du Übereinstimmungen, ja, wo du Leute hast, die sowohl von einer fachlichen Sicht sagen, das ist eine Anwendung, die ist okay für uns, oder du findest eben Applikationen, wo diese Einschätzung nicht übereinstimmt. So, und damit kannst du die Diskussion dann auf die Stellen lenken, wo es vielleicht Meinungsverschiedenheiten gibt. Und eben gleichzeitig auch dir ansehen, welche dieser Anwendungen überhaupt viel Geld kosten. Weil sonst redest du über marginale Dinge sehr lange, ohne sich dich eigentlich den großen Blöcken zu widmen.
Okay. Und super spannend. Gerade das Time-Raster, das kann ich total nachvollziehen, dass man sich in diesem Raster orientiert und dann alle an einen Tisch bringen kann oder muss. Wie sieht das nach der Analyse, oder spricht da jetzt zu weit, aber wenn wir jetzt eine klare Objektivierung vorgenommen haben über, was haben wir, ist das notwendig zu tolerieren, zu
migrieren,
migrieren oder eliminieren, wie geht es dann weiter und wie viel Consulting ist eigentlich in eurem Software-as-a-Service notwendig?
Ja, genau, also wie geht es dann weiter? Was ein essentieller Punkt ist, ist nicht nur sich sozusagen die Ist-Landschaft anzusehen, sondern eigentlich auch einen Lebenszyklus nach vorne hin zu planen. Das heißt also, sich zu überlegen, welche Projekte, die ich in der IT durchführe, haben eigentlich welche Auswirkungen auf meine Software-Landschaft. So, das heißt also, da reflektiert sich dann genau das. Das heißt also, ich führe zum Beispiel eine neue Anwendung ein, ich löse eine Anwendung ab, ich kaufe ein neues Modul in einer bestimmten Anwendung, was mir dann weitere Fähigkeiten unterstützt. So, und das wird letztlich überführt oder abgebildet darüber, dass ich auf einmal einen Plan habe, was in den nächsten 3, 6, 9, 12 Monaten in der IT passiert. Unternehmen, die das so abbilden, sind signifikant besser aufgestellt, gegenüber dem Business eigentlich zu erklären, was passiert denn da eigentlich, was wir machen. Also ich habe nicht nur einen Topf an Geld, wo man sagt, na, das geht in Innovation oder in die digitale Transformation, sondern ich habe eine klare Roadmap, die ich visualisieren kann, auf der ich zeigen kann, so geht es eigentlich weiter. Und wenn man sich so ein bisschen die Tools heute ansieht, dann gibt es super Werkzeuge für Softwareentwicklung, Jira als Beispiel. Also ich habe ein Ticketsystem, ich kann ein einzelnes Software-Team kann oder ein einzelnes agiles Team kann seine Entwicklung super in Jira abbilden. Dann gibt es Epiken und so weiter, in der ich das alles abbilden kann. Ich verstehe aber nie, wie sich eigentlich gesamthaft meine Landschaft weiterentwickelt. Und deshalb ist es für uns zum Beispiel ganz schön zu sehen, dass der Hersteller von Jira und Confluence, Atlassian in dem Fall, auch bei uns Kunde ist und unsere Lösung einkauft, um sozusagen seine eigene Roadmap zu organisieren und eben nach vorne zu planen, was dort auf der Roadmap in den nächsten 12 Monaten in der IT steht. Das ist so die eine Antwort. Die zweite Antwort auf deine Frage, wie beratungsintensiv ist das eigentlich? Wir sind vor 8 Jahren als Product-First-Unternehmen gestartet. Das heißt also, ohne Beratung, konträr zu den anderen Herstellern in dem Bereich. Das heißt also, alle anderen Hersteller haben irgendwie immer so 50% Beratungsumsatz gemacht und 50% Lizenzumsatz. Und wir haben gesagt, wir gehen mit dem Anspruch da rein, dass wir das anders machen. Wir machen heute sozusagen 95% quasi Software-as-a-Service-Umsatz und 5% haben wir so Onboarding oder Consulting-Dienstleistung. Das heißt also, für uns war es ein wichtiges Kriterium, eine Software auf den Markt zu bringen, die durch die Unternehmen eigenständig einführbar, betreubar und nutzbar ist. Dennoch ist es so, dass wir natürlich mit Beratung zusammenarbeiten und Partnerschaften haben bis hin zu den sozusagen Top-4-Beratungen. Dabei geht es uns aber eher darum, wie können diese Beratungen Mehrwert eigentlich für das Unternehmen schaffen und nicht sich verzetteln in, wie führe ich jetzt eigentlich so ein Tool ein.
Okay, das verstehe ich total gut. Ich dachte gerade nochmal, wie viel Parallelen es in die reine Marketingwelt gibt. um, also das eine ist, dass man, was das Instrument, die Software, die Infrastruktur ist, das andere ist, wie das Ablösen. Ich bin gerade nochmal so dein Timeframe durchgegangen, wie das auch für Marketing-Systeme, die ich jetzt gerade so kenne, funktioniert. Egal, ob man es jetzt aus einer unternehmensinternen Sicht betrachtet. Man sieht aber auch selbst als Endkunde ja sehr oft diese Legacy-Phänomene, wie sie wirklich wirken und wie sie wirklich auch Marktanteile verschieben können, zum Guten wie auch zum Schlechten. Ne? Also ein anekdotisches Beispiel aus der Praxis. Ich bin jetzt, wie so viele, jetzt zum ersten Mal wirklich intensiv im Homeoffice und musste mich mit unserer Breitbandsituation auseinandersetzen. Ja? Und dann sieht man zwei Systeme. Das eine ist so mal die Provider-Struktur, die ich noch aus der Firma gewohnt bin. Und das andere ist hier unser dreimal migriertes Kabelbreitbandsystem. Ne? Also ich darf ja hier, das kann, glaube ich, kein Kunde hier. Wir sind aus einem alten Kabel Deutschland zu einer Vodafone-Welt gewachsen. Und wenn du dich da versuchst, als Kunde zu identifizieren, denkst du wirklich, du bist hier im Jahr 2008 irgendwie gefangen. Ne? Also das Erste, um sich zu identifizieren, ist, du musst eine Kundennummer und eine Kundenkontonummer zur Verfügung haben. Klar, ne? Der Hintergrund ist klar, Kabel Deutschland ist ins Vodafone-Portfolio gegangen. Vodafone hat nicht nur das Kabel Deutschland-Portfolio genommen, sondern auch Unity etc. Die haben drei Systeme versucht, unter einem zu migrieren, und zudem ist auch noch ein anderes Geschäftsmodell. Also ich will nur sagen, wenn man Marktanteile dann gewinnen muss, sind solche Legacy-Systeme ein Riesenpain in CS. Nur das so vielleicht für mich nochmal so als Resümee, bevor wir das nächste Kapitel, wie vertreibt man eigentlich, also wie macht man Marketing für so ein System? Aber nochmal abschließend, eure Kunden, ich habe schon verstanden, wie eure Kunden so aussehen, wie wichtig sind für euch die Gesellschafter von solchen Projekten? Also die Gesellschafter auf eurer Kundenseite für solche Projekte. Bei uns sind diese großen Transformationsthemen ganz, ganz wichtig getrieben von den Gesellschaftern und wirklich dem C-Level einer Organisation. Spürt ihr das auch, dass so Private Equity Investoren oder Gesellschafter eurer Kunden diese Themen besonders treiben?
Nee, ich würde jetzt sagen, bei uns ist das kein dominierender Faktor. Wir haben einige Bereiche, wo es durchaus sozusagen nachher die Ergebnisse bis hin zu Board-Level oder auch Aufsichtsrat getrieben wird. Wir hatten oder haben dort, ich denke dort an ein Schweizer Beispiel, da kam der Auftrag für die Einführung eines solchen Architekturmanagements aus dem Aufsichtsrat. Da ging es dann eher darum, wie kann ich eigentlich systematisch Risiken vermeiden. Das ist auch ein Thema beispielsweise für Banken. Wir haben zahlreiche Banken bei uns im Portfolio, bei denen es Bestimmungen gibt, dass ich eben mich systematisch um den Abbau von Technologierisiken kümmere und auch das dokumentieren und nachweisen muss. Und natürlich kommt so eine Anforderung dann letztlich aus einem Aufsichtsrat, in dem ich dann reporten muss, dass ich das Thema super, super angegangen bin. Das ist also jetzt kein Wachstumsthema, es ist eher so ein Risikovermeidungsthema, passt aber dann eben halt 100% in den Aufsichtsrat.
Ja. Ja klar, genau, rein defensiv, das ist ein legitimer Anspruch. Okay, so, jetzt die zentrale Frage. Wie, wenn man so ein zwar relevantes, aber doch sehr nischiges Produkt hat, wie kriegt ihr eure Lösung in den Markt durch Marketing?
Ja, also was bei uns, glaube ich, sehr spannend ist, wir sind von unserer Kundenstruktur sind wir erstmal typischer quasi Enterprise Sale. Ja, das heißt, man würde jetzt erwarten, alle klassischen Mechanismen, ne, also irgendwie ein Sales-Mitarbeiter ist irgendwie andauernd unterwegs und trifft irgendwie Kunden und hat nur Präsentationen vor Ort. Das ist Stand heute bei uns eigentlich gar nicht der Fall. Das heißt, wir gewinnen eigentlich unsere Kunden heute zu mehr als 80% immer noch durch ein klassisches oder durch ein Inside-Sale-Modell. Das heißt also, wir machen eigentlich Folgendes. Wir versuchen durch sinnvollen und wertstiftenden Content, den wir bereitstellen, Interesse zu generieren für das Thema und versuchen dann genau zu verstehen, wann der Moment ist, wann wir über das Produkt sprechen wollen. Können wir ein bisschen tiefer noch darauf eingehen. Und dann, was dann eigentlich passiert ist, wir haben typischerweise im ersten Schritt eine Demo, die wir dann mit dem Kunden vereinbaren. Das ist dann so, wie wir jetzt heute auch sprechen über Zoom, passiert das Ganze auch, dass wir das Produkt vorstellen. Und dann gibt es in aller Regel so 2-3 Follow-up-Meetings, wo man dann tiefer einsteigt, nochmal weitere Fragen klärt oder bestimmte Use Cases zeigt. Und dann im Laufe des Prozesses kann es dann nochmal einen Vor-Ort-Termin geben. Das ist so der typische Ablauf. Wenn man das erfahrenen Enterprise-Software-Vertrieblern erzählt, dann sind die häufig sehr überrascht und fragen sich, wie geht das eigentlich? Ja, ihr macht relativ große Tickets mit Unternehmen, ihr habt viele Großkunden. Und ich glaube, dass sich daran eigentlich zeigt, dass in so einer Nische so ein Thema super eigentlich auch in so einem Remote-First-Ansatz erstmal vertrieben werden kann.
Wenn du sagtest eingangs, dass ihr mit Content anfangt, über welche Kanäle seedet ihr, distribuiert ihr diesen Content? Wer sind da so die wichtigsten Plattformen?
Ja, also grundsätzlich sind wir natürlich auch, wie das wahrscheinlich viele machen, bespielen wir erstmal Multikanal, das heißt also Paid machen wir also von Google über Paid LinkedIn Ads, wir machen Retargeting-Mechanismen von unserer Website ausgehen, also das ganze Spektrum eigentlich. Wir gehen dann hin bei Unpaid und nutzen eben, dass wir Kampagnen auf LinkedIn machen. Wir schauen eben, dass wir unsere Events, die wir haben, also wir gehen schon auf einige physische Events und aber auch dann eben virtuelle Webinar-Events, das ist so ein ganzer Bereich. Und darüber sozusagen bauen wir natürlich einen letztlich Interessentenstamm auf, den wir dann informieren, auch über neuen Content, den wir bereitstellen, über unsere Website. Das heißt also, das ist eigentlich schon so Dreh- und Angelpunkt, ist letztlich unsere Website, wo dieser Content bereitgestellt wird. Das heißt, da das ganze Spektrum, wenn du mich jetzt fragst, was funktioniert da eigentlich sehr gut? Also bei uns ist schon, LinkedIn ist ein wichtiger Kanal für Business-Interesse, das heißt auch spezifische Gruppen. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir verbessern uns gerade im ganzen Bereich SEO, was in so einer Nische immer relevant ist, weil die Leute sehr spitz eigentlich dein Thema suchen und du dann natürlich im SEO-Bereich sehr, sehr gut sein möchtest, dann aber natürlich kombiniert mit Paid, dass dann deine Kampagnen bei relevanten Keywords dann auch auftauchen. So, das ist so der, ich würde mal sagen, so die normale Klaviatur. Wir haben frühzeitig eigene Events etabliert. Das ist so ein weiterer Bestandteil, der vielleicht ganz spannend ist noch bei uns.
Ja, jetzt lass mich raten, die also das klingt ja so nach so einer gewissen Mid- und Lower-Funnel-Fokussierung, ne? Also Retargeting auf eurer Seite, Lower-Funnel oder das ist eine Hypothese für Search. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Keyword-Sets und das Keyword-Volumen, was ihr da ansteuern könnt, gar nicht so wahnsinnig groß ist.
Genau, also das ist eben super, super gering. Ne? Also das heißt, das ist ja ein generelles Thema. Wir haben heute, also mit 270 Kunden hast du ja kein Volumen, was du jetzt vergleichen kannst mit irgendwie so einem Geschäft, wo du vielleicht tausende Kunden hast und ein immenses Interesse. Das heißt, für uns ist das Thema Account-Based Marketing, ist ja so ein Buzzword, was irgendwie so jeder rennt dem Thema irgendwie hinterher, glaube ich, derzeit. Aber für uns spielt das natürlich schon eine Rolle, sich Gedanken zu machen, wie schaffe ich es eigentlich bei den letztlich wenigen Unternehmen in Anführungszeichen oder wenigen Interessenten möglichst stark präsent zu sein. Ja, so, und genau. Da ist es sicherlich so, dass die Anzahlen dort gerade im Paid-Bereich nicht unendlich sind. Auf der anderen Seite ist aber eine riesen Chance auch, wenn du da sehr gute Kampagnen, sehr qualitativ hochwertige Dinge bereitstellen kannst. Dann hast du da eine hohe Treffgenauigkeit.
Ja, das ist ja auch gerade diese Qualität, ne? Also der kleine Quantität, hohe Qualität, weil das sagen wir mal, das mögliche Kunden, der mögliche Kundengewinnungs, der mögliche Kundenwert, der hier gewonnen werden kann, natürlich in einem guten Verhältnis stehen kann. Ne? Das heißt aber auch, dass du eine gewisse Frustration aushalten musst, dass du halt nicht jeden Tag Leads generieren kannst auf diesen Themen. Hilft dir die Veranstaltung dabei? Und wenn du sagst, Veranstaltung macht ihr, nehmt ihr an externen Veranstaltungen teil und auch eure internen? Und wie hat sich das verschoben? Ist intern heute wichtiger als extern?
Ja, also ich kann sagen, dass, dass diese eigene Veranstaltung, die wir machen, ein ganz wesentlicher Bestandteil mittlerweile unserer, unseres Marketingmixes ist. Das heißt, wir haben damit vor über 5 Jahren angefangen, bei einem Kunden andere Kunden einzuladen. Das war damals eine Versicherung in der Schweiz, der wir nach wie vor sehr, sehr dankbar sind. Da haben wir 15 Teilnehmer eingeladen und haben das dann in Basel zusammen gemacht. Und daraus hat sich eigentlich so eine richtige Veranstaltung ergeben. In den Folgejahren durften wir das dann bei Zalando machen, wir haben das bei Adidas gemacht und haben dann eigentlich über diese Kundenveranstaltung auf einmal ein Format entwickelt, was mittlerweile im November haben wir das zuletzt gemacht, letzten Jahres mit knapp 500 Teilnehmern hier in Bonn, eine ganz stattliche Konferenz ist, die immer schon ausgerichtet ist eher am Thema. Das heißt also nicht eine Produktshow, die wir machen, sondern wir bringen unsere Kunden zusammen, Interessenten, aber immer auch externe Speaker. Das heißt also, bei einer der ersten Veranstaltungen hatten wir damals den CTO von Adjust als Speaker dabei, wo man sagen müsste, was soll das eigentlich? Warum haben wir jetzt dann irgendwie den Speaker dort dabei? Aber das war einer der besten Vorträge, weil für die Architekten das nochmal so ein Stück weit Out-of-the-Box-Input war. Und das ist zum Beispiel so ein Prinzip, was wir uns erhalten haben, ist, bei diesen Veranstaltungen nicht zu sehr dafür zu sorgen, dass das zu eng um das eigene Produkt rum ist, sondern eher, wie kann ich dafür sorgen, dass ich dem Besucher eigentlich den Tag als Mehrwert generiere. Und natürlich ist es so, dass ich mich auf der Veranstaltung natürlich über Produktupdates unterhalten kann, mit unseren Mitarbeitern sprechen kann und so weiter. Aber für uns ein super wichtiges Format. Wir gehen auch auf zahlreiche externe Third-Party-Events. Aber wir machen mittlerweile das gleiche Format auch in den USA. In diesem Jahr virtuell das erste Mal aufgrund der Covid-19-Situation im Mai. Bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Im letzten Jahr hatten wir knapp 100 Teilnehmer, als wir es in New York gemacht haben. Insofern sind wir sehr gespannt, wie wir das Format jetzt eigentlich auch in den USA etablieren können und dann eben diesmal eben virtuell.
Ja, okay, bin ich auch gespannt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da weiterhin einen guten Interessentenfluss generieren könnt, auch wenn das jetzt nicht mehr so in der physischen Präsenz stattfinden kann. Die in eurer Welt Besonderheit, also für alle Tech-Anbieter, Tech-Vendoren, die Gartners und Foresters dieser Welt, die sich vorgenommen haben, innerhalb unterschiedlicher Anbieterspektren eine Bewertung vorzunehmen, wer jetzt gerade Top-Performer ist, wer Follower ist, es gibt ja auch da sozusagen eher die Laggards. Wie wichtig sind die Gartners und Foresters für so einen Anbieter wie euch? Und was gibt's dabei? Was kann man daraus vielleicht so lernen? Vielleicht durchaus für beide Seiten, ne? Für diejenigen, die sich an Gartner orientieren, weil sie eine Kaufentscheidung vorbereiten wollen, aber auch diejenigen, die selbst irgendwie ein Tech-Produkt haben und breiter machen wollen.
Ja, also für uns als Hersteller eines Softwareprodukts für Unternehmen ist es ein super wichtiges Instrument. Das muss man erstmal so festhalten. Bei uns ist es so, wir sind nach 7 Jahren, quasi 7 Jahre nach Markteintritt aufgenommen worden in den Magic Quadrant als Visionary und sind letztes Jahr auch als Strong Performer in die Forrester Wave aufgenommen worden. Nur mal so ein Gefühl zu geben, wie lange das dauern kann, bis man da reinkommt. Ich habe Unternehmen gesehen, die das nach 5 Jahren geschafft haben. Es gibt auch Unternehmen, die nach 3 Jahren schon irgendwie nicht im Magic Quadrant, das heißt in so einer Kategorie waren, sondern eben so als Innovator ausgezeichnet wurden. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass der Aufwand, da reinzukommen, gerechtfertigt ist. Trotzdem, glaube ich, muss ich mal mit einem Mythos aufräumen, der immer wieder so herrscht. Also es ist eben nicht so, dass ich rein über das Bezahlen von Geld einfach, also das heißt, ich gebe irgendwie Gartner oder Forrester, bezahle ich irgendwie Geld und gehe auf Konferenzen und buche und dadurch komme ich automatisch da rein. So, das ist der Weg in so ein Quadrant geht in der Regel nur darüber, sozusagen eine Beziehung mit den Analysten aufzubauen. Das heißt also, mittlerweile ist es bei mir so, ich habe bestimmt alle 4 bis 6 Wochen spätestens spreche ich mit den Analysten und gebe ein Update, wo wir stehen, wo wir hingehen, welche Kunden haben wir neu dazu gewonnen, was sind so Themen, die wir sehen. Das geht natürlich nur, indem man eine sogenannte Subscription bei den Analysten hat. Das heißt also, regelmäßig in diesem Kontakt zu bleiben, bedeutet für mich als Unternehmen letztlich, bin Kunde bei Gartner und bei Forrester und kann diese Interaktion selber steuern. Das heißt, ich kann mal sagen, ich hätte gerne eine weitere Interaktion mit den Analysten. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich quasi einmal im Jahr in der Regel quasi vielleicht eingeladen, wenn die Kriterien stimmen, um an einem sogenannten Briefing für den Magic Quadrant teilzunehmen.
Okay, also das heißt, eine gewisse Lobbying-Hürde gibt es schon, aber du sagst, das ist vor allen Dingen ein fachlicher Austausch. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass es irgendwie mit Geld zu lösen ist. Es ist auch für einen Nicht-Tech-Anbieter auch schwer zu beurteilen, weil wir hören natürlich, wir sind ja auch in eurem Segment, aber wir nehmen ja auch an diesen MarTech-Evaluierungsprozessen so eine Rolle des neutralen, aber erfahrenen bewährt das mit ein. Da ist es immer schwer, die einzelnen Erfahrungen, die auf der Anwenderseite gemacht und berichtet werden, wirklich von dem ganzen Vertriebsbass zu trennen. Ne? Nicht, wenn wir Nahkampferfahrungen haben, das ist kein Problem, aber wenn das praktisch nur auf Berichtsebene läuft, weil natürlich so viele Interessenskonflikte da auftauchen können. Und das stelle ich mir, nehme an, dass das bei den Gartners und Forresters dieser Welt die gleiche Herausforderung ist, dass sie natürlich großen Lobbying-Anstrengungen unterworfen sind. Ob sich denen, also die werden sich dagegen schon wehren können, das würde ja ihr Geschäftsmodell kontaminieren. Aber dennoch ist es, glaube ich, das Signal from the Noise zu unterscheiden, für die richtig herausfordernd. Und du sagst, okay, du musst dann halt über eine faktische Aufklärungsarbeit da helfen, damit du möglichst klar gesehen wirst.
Ja, also ich glaube, es ist ganz interessant für Unternehmen, die sich fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Ja, wie komme ich da ran, wenn mein Budget jetzt irgendwie auch erstmal begrenzt ist? Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, Gartner hat in den letzten Jahren ein Tool geschaffen, das nennt sich Gartner Peer Insights. Das ist eine Möglichkeit, dass Kunden Feedback geben können, was kuriert ist durch Gartner. Das heißt also geprüft, ob da wirklich da was dahinter steckt. Und diese Peer Insights werden veröffentlicht, auch zu den Kategorien. Das heißt also für unsere Kategorie Enterprise Architecture Tools gibt es ein Peer Insights. Wir haben mittlerweile dort, ich glaube, in den letzten 12 Monaten über 60 Bewertungen. Das ist so wie von 0 bis 5 Sterne, kannst du da so eine Summary-Bewertung abgeben. Wir sind mittlerweile führend dort, das heißt, haben 4,8 von 5 Sternen in dieser Kategorie, sind das bestbewerteste Tool. Und das ist natürlich ein super Mechanismus, um bei den Analysten aufs Radar zu kommen. Das gibt's noch nicht so lange, dieses Tool. Und es ist gar nicht so einfach, auch die Kunden natürlich zu überzeugen, sagen, guck mal, wie wichtig ist das eigentlich? Wenn ich das, also das wäre so ein Tipp, wenn das hätte ich gerne früher verstanden, was kann ich eigentlich gut tun, um meine Kunden zu motivieren, dort ein Review zu hinterlassen. Das ist so ein Mechanismus, den ich ganz, ganz spannend finde. Der andere Mechanismus, der auch, glaube ich, interessant ist, ist zu sagen, wenn ich loyale Kunden habe, was kann ich tun, um die zu motivieren, einfach zum Hörer zu greifen und zu sagen, die sind selber Gartner-Kunde und die rufen ihren Gartner-Analyst an und erzählen über das Produkt, das sie einsetzen. Das ist auch also sozusagen alle Möglichkeiten, wie ich im Prinzip Analysten beeinflussen kann, so das eine oder halt eben Informationen weiterbringen kann, wo ich es nicht selber tun muss, ist natürlich super hilfreich.
Ja, super interessant. Das war eigentlich die ähnliche Spielregeln wie bei allen anderen Plattformmodellen auch, ne? Wenn du deine Kunden motivieren kannst, möglichst positive Bewertungen abzugeben, dann ist das selbst bei mehrstufigen Modellen, jetzt wie jetzt zum Beispiel, dass du nochmal so einen Analysten hast, der nochmal Kuratierungs-Impact hat, macht, also erschließt sich mir total. Super, super interessant. Wenn du so größenmäßig, ich kann das jetzt für den europäischen Markt nur schätzen, aber wenn du die Gartners und Forresters nebeneinander stellen müsstest, meine Hypothese wäre jetzt, Gartner ist in Europa mindestens präsenter. Stimmt das oder kann man das so nicht sagen?
Ich würde es jetzt in unserem Bereich schon so sagen. Ich glaube, es ist individuell für die Kategorie. Ich glaube, also für uns ist es so, wir Stand heute haben einen starken Fokus auf beide, weil sie von unserer Kundenbasis beide gut genutzt werden. Aber ich glaube, man muss sich im Detail ansehen, ob überhaupt beide einen Quadrant für das Thema haben. Also das heißt, bei uns ist es mal der Fall, das gilt aber auch nicht immer.
Ja, okay. Die Lead-Qualität, die, sofern ihr das messen könnt, die über den Quadranten oder über die Wave kommen, die, wenn du sie einordnest, in der höchsten Qualitätsstufe, mittlere, ganz bestimmt nicht die niedrigste, aber wie würdest du die kategorisieren?
Ja, also bei uns ist es sehr hoch und auch von der Quantität. Auch dort gibt es einen Mechanismus, der vielleicht gar nicht so bekannt ist. Das heißt also, ich kann wenn ich in einem Magic Quadrant zum Beispiel nachher inkludiert bin, kann ich mir die Reprint-Rechte des Quadrants sozusagen sichern und den verfügbar machen auf der Website. Das machen wir zum Beispiel auch. Man kann quasi hingehen, das runterladen und dann ansehen, auch als Nicht-Gartner-Kunde. Ist wieder ein Investment, was man tätigt. Wir haben herausgefunden, dass das extrem sich zurückzahlt in der Anzahl der Leads und auch derzeit, was wir sehen, in der Qualität, weil man wieder sagen muss, es ist letztlich ein Content, der einen Mehrwert bringt. Ich kann mich als Unternehmen orientieren, ich kriege das umsonst. Das heißt, da zählt auch Geschwindigkeit. Das heißt also, wenn jetzt der Magic Quadrant rauskommt, dann möchtest du der Erste sein, der möglichst den Download-Prozess und so weiter von diesem Download echt gut hat. Ja, weil du siehst halt, in den ersten 14 Tagen siehst du halt einen riesen Zusturm der Leute, die dann diesen Quadranten runterladen.
Ja, wie häufig erscheint der? Ich glaube, die haben sich ja so aufgeteilt. Ne? Der eine erscheint mehr im Frühling, der andere mehr im Herbst. Ich weiß aber nicht, ob das in deiner Produktkategorie auch so ist.
Genau, das ist ursprünglich so gewesen. Ich glaube, das hat sich jetzt nochmal wieder verschoben. Aber genau, eigentlich kann man sagen, eigentlich jährlich erscheint das Ganze. Wir haben ein anderes Tool noch genutzt. Das ist auch eine Empfehlung. Hätte ich auch gerne früher erfahren in meiner sozusagen Unternehmerzeit. Forrester Total Economic Impacts, eine Studie zum Thema, wie hilft, also wie stark finanziell hat eigentlich meine Lösung einen Benefit für meinen Kunden. Ist ein bezahltes Thema, kann ich mit dem Analyst zusammen einen Auftrag geben, ist aber ein super Vehikel, um von Kunden Feedback zu bekommen, was ist eigentlich der ROI meiner Lösung, was ist ein Net Benefit, so, also es ist ein, einfach letztlich um Payback Times zu errechnen. Das heißt also, Forrester nimmt einem da die Arbeit ab, eigentlich so ein Business Case mit 3-4 Kunden mal durchzurechnen und macht das Ganze natürlich ein Stück weit neutraler, als wenn du es selber machst. Insofern ja, super. Generiert auch ein super, super Asset, was man im Content Marketing perfekt nutzen kann.
Super interessant. Vielen Dank, also gerade auch für diese Insights von Informationen, die du gerne vorher gehabt hättest. Ich glaube, das ist sehr, da werden die alle sehr dankbar sein, die ähnliche Herausforderungen jetzt gerade haben. Vielleicht, wenn das für dich okay ist, vielleicht machen wir danach einfach nochmal so eine kleine Linksammlung und packen die in die Shownotes und in den sozialen Medien, damit das auch nochmal visualisiert werden kann.
Sicher.
Kannst du auch ein bisschen, wenn du möchtest, auch noch eure Position darstellen. Sehr gut. André, das bringt mich zu meiner Abschlussfrage. Die Frage, dass wie hältst du dein persönliches Wissen frisch? Was sind deine besten Methoden, Tools, die du hast, um dich als Unternehmer, als Marketier, als Produktmensch weiterzuentwickeln?
Ja, also ist sicherlich eine spannende Herausforderung, gerade in der IT, wo ganz schnell immer wieder neue, wie man so schön sagt, Säue durchs Dorf getrieben werden. Dann geht es so die Halbwertszeit neuer Themen, ist echt kurz hier. Ich glaube, es ist im Marketing nicht anders, aber das sehen wir hier genauso. letztlich ist es so, was ich spannend finde, das zu verbinden mit meiner täglichen Arbeit, das heißt mit Kunden sprechen, mit verschiedenen Kunden, das heißt auch verschiedenen Personas, ob es ein CIO ist, ob es ein Architekt ist, ob es ein Mitarbeiter ist, ob es einer ist, der die Administration des Produkts macht. Ich versuche viel dort rauszuziehen und das zu nutzen, um Fragen zu stellen, über was sind Themen, die relevant sind. Das ist also für mich eine wesentliche Quelle in diesen Gesprächen, ja, mein Bild zu bilden, was gerade abgeht. Ansonsten, glaube ich, lese ich querbeet von TechCrunch bis ganz normale Zeitung, um aktuell zu bleiben. Ja, also bin da eher klassisch unterwegs. Aber ich glaube, über Kundeninsights ist eigentlich das Beste, um auch zu sehen, was die Unternehmen gerade bewegt.
Ja, okay. Super spannend. André, ganz herzlichen Dank. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über eine Kategorie, über die ich viel zu wenig weiß, aber mit der ich ständig Schnittstellen habe als Marketier. Und du hast mir in vielen Bereichen echt die Augen geöffnet, über das Wie und das Warum. Wir packen die Links in die Shownotes. Ich drücke dir alle Daumen für A, nicht nur dein Unternehmen, sondern auch B, für die Veranstaltung, die Inhouse-Veranstaltung, die ihr jetzt über Distanz macht. Ich hoffe, dass ihr weiterhin so viel Nachfrage erhaltet wie in der Vergangenheit und dass auch die neuen Methoden ausreichend fruchten werden. Vielen Dank, André.
Vielen Dank, Erik, für das super Gespräch. Danke dir.
Bis dann. Tschüss, danke.
Tschüss.